Herzlich willkommen zum Vortrag PostgreSQL PostGIS für Einsteiger. Ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungs-Inc. und seit 2008 bei OpenStreetMap aktiv. Ich wollte zuerst mal so ein bisschen so erläutern. Ich weiß nicht, vielleicht ist das noch einigen nicht ganz klar, was der Unterschied ist zwischen einer Datei und einer Datenbank. Normalerweise arbeitet man ja mit Dateien. Dann kommen wir zur Benutzerschnittstelle, ein paar Worte über Sicherheit und dann kommt ein bisschen was aus der Praxis. Datenbank oder Datei, da fangen wir mal an mit dem, was gleich ist. Also beide setzen auf dem Datenträger auf, das ist ganz logisch, eine Festplatte oder eine SSD. Auf dem Datenträger ist das Dateisystem, das den Datenträger praktisch abschottet. Und genau im Dateisystem arbeiten wir mit einer normalen Applikation. Wenn wir jetzt aber mit einer Datenbank arbeiten, sieht das ein bisschen anders aus. Die setzt sich nämlich zwischen die Anwendung und das Dateisystem und schottet ihren Bereich praktisch ab. Also das ist das normale Dateisystem, aber es ist ein Bereich, der Schreibschutz hat, auch Leseschutz. Da kann an sich nur der Datenbank-User rauf, in den man sich nicht einloggen kann. Natürlich kann man im Prinzip über Root daran, aber es ist nicht gerade empfehlenswert. Das Ganze heißt hier in diesem Fall PostgreSQL. Das ist eine relationale Datenbank. Stellt sich die Frage, was ist überhaupt eine relationale Datenbank? Das ist eine Sammlung von Tabellen. Im Grunde genommen ähnlich wie eine Tabellenkalkulation. Vielmehr, ja, ein bisschen mehr ist es schon, weil da einige Funktionen noch drin sind. Unterschiede zur normalen Tabellenkalkulation, vor allem, ich habe eine Multi-User-Fähigkeit, das heißt, ich kann in derselben Tabelle auch mit mehreren Leuten arbeiten, ich kann sogar im Prinzip dieselben Einträge gleichzeitig sehen, gleichzeitig verändern kann ich sie nicht, das verhindert die Datenbank. Ich kann es weiterverarbeiten, während ich in der normalen Tabellenkalkulation vielleicht eine CSV-Datei erzeugen kann, kann ich hier mit Software direkt auf die Datenbank zugreifen und meine Werte direkt rausholen. Ich bin also nicht davon abhängig, dass jemand eine korrekte CSV-Datei aufbaut oder mir wieder einfällt, was ich damals mal gemacht habe, wie ich das Ganze jetzt herstellen muss. Die Formatierung ist in der Datenbank normalerweise nicht vorhanden. Es gibt also rudimentäre Möglichkeiten, was zu machen, aber eigentlich ist die Formatierung, die gehört nicht in die Datenbank, sondern in die Auswertesoftware, was das Ganze auch viel flexibler macht, weil ich praktisch aus dem gleichen Datenbestand beliebige Auswertungen machen kann, die auch beliebig formatieren kann. Und die Speicherung, das hatten wir eben schon, die funktioniert in der Datenbank, die dann ihrerseits irgendwo im Dateisystem die Dinge lässt. SQL, Structured Query Language, also eine strukturierte Abfragesprache, hat den großen Vorteil, dass sie, vorausgesetzt man spricht Englisch, relativ einfach verständlich ist. Und was noch genial ist, sie ist standardisiert. Und das bedeutet, wenn man einmal sich mit SQL beschäftigt hat, da einmal drin ist, dann kommt man eigentlich mit jeder Datenbank, egal von welchem Hersteller, relativ schnell klar. Die Benutzerschnittstelle PSQL, da habe ich auch festgestellt, die ist relativ ähnlich zu beispielsweise dem, was Hewlett-Packard früher mal gemacht hat. Und es gibt eben direkte Schnittstellen zu vielen Programmiersprachen, die also häufig dann auch auf der Basis arbeiten, dass man einen ganz normalen SQL-Befehl reinschreibt und davor kommt nur noch ein exec-SQL und dann gibt es einen Precompiler, der das Ganze dann in einen entsprechenden Programmaufruf übersetzt, der dann vom Compiler verstanden wird. Zur Sicherheit, wir haben eine Integrität bei Veränderungen. Das funktioniert auch über das Locking, da kommen wir jetzt zu. Bei Veränderungen definieren wir Transaktionen. Man muss es nicht so machen, aber ich kann im Prinzip auch eine einfache Veränderung in der Datenbank machen, aber es macht ja beispielsweise Sinn, wenn ich jetzt mehrere Tabellen anfasse, dass ich meine Veränderungen zusammenfasse zu einem Block. Wenn ich beispielsweise ein Gerät von München nach Hamburg versetze und jetzt aus der Tabelle München rausnehme und in dem Moment passiert irgendwas, klingelt das Telefon oder es passiert irgendetwas anderes und ich vergesse jetzt, das in die andere Tabelle reinzusehen, dann wäre das Gerät weg. Aber wenn ich das in eine Transaktion setze, dann würde die Datenbank irgendwann sagen, okay, da passiert nichts mehr, Timeout, ich rolle das Ganze zurück. Man hat also die Möglichkeit, die wirklich auch Begin zu schreiben mit dem Semikolon. Jeder Befehl in SQL endet mit dem Semikolon. Und bis zum Commit hält die Datenbank das praktisch nur so im Hintergrund und blockiert es auch gleichzeitig für andere gegen Veränderungen. Und erst wenn ich das committe, wird es wirklich in den Datenbestand geschrieben, dass andere sehen können. Das kann man sehr schön ausprobieren, wenn man beispielsweise mit QGIS einen Datenbestand der Datenbank sich ansieht und etwas verändert, dass erst nach dem Commit das auch im QGIS angezeigt wird. Wenn man feststellt, das war nicht so toll, was man da versucht hat, manchmal experimentiert man ja auch irgendwas, dann hat man immer noch die Möglichkeit, den Rollback zu machen, durch den das praktisch aufgehoben wird. Datensicherung für eine Datenbank ist etwas komplizierter als für das normale Dateisystem. Es gibt ein Spezialprogramm, PGDump, der praktisch die gesamte Datenbank, den gesamten Inhalt speichert in einer normalen Datei, die dann entsprechend in die Datensicherung gehen kann. Vorteil dabei ist, man kann auch die Konstruktionsbefehle damit reinsetzen lassen, sodass also auch das auf einen anderen Rechner, ein anderes System übertragen werden kann, wo die Datenbank dann wieder aufgebaut wird. Es gibt auch die Möglichkeit, auf Dateiebene direkt die Dateien hart zu kopieren. Das ist allerdings, da muss man dann sehr darauf achten, dass die Datenbank zu dem Zeitpunkt nicht benutzt wird, dass sie steht, weil das Wegschreiben der Dateien funktioniert ja nicht gleichzeitig. Und wenn dann der Datenbestand beim Zurückkopieren nicht konsistent ist, dann würde die Datenbank entsprechende Probleme haben, beziehungsweise auch gar nicht funktionieren. Inkrementell ist es auch möglich, dann die Datenbank schreibt automatisch die Veränderung in einen bestimmten Bereich. Wenn man den kopiert in die Datensicherung, dann reicht es im Prinzip einmal einen Stand über den PGDump zu haben und dann entsprechend inkrementell das mitzulocken. Es braucht wesentlich weniger Platz, aber man muss schon ziemlich tief rein, um das Ganze auch zu verstehen, dass es nachher funktioniert. Man kann es dann wieder zurückschreiben und die Datenbank ist auch in der Lage, diese Befehle zu verstehen und den inkrementellen Teil dann nachzuziehen und wieder auf den gleichen Stand zu kommen. Wir kommen ein bisschen zum praktischen Teil. Erstmal, wie installiere ich das Ganze? Da möchte ich wenig zu sagen, weil es viel zu viele verschiedene Betriebssysteme gibt. Also auch im Linux gibt es ja unterschiedliche Distributionen. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Meistens ist es im Linux so, dass man es einfach über die Paketverwaltung reinziehen kann. Im Windows, da gibt es im PostgreSQL-Bereich auch Installationsroutinen, wo man das installieren kann. Das Starten der Datenbank ist wieder abhängig vom Betriebssystem. Bei der USGO-CD nicht oder DVD nicht, denn da ist das von vornherein, da läuft sie von vornherein. Dann, sag mal, wenn ich das installiert habe, muss ich es ja erstmal in Betrieb nehmen. Bei der USGO muss ich gar nichts machen. Problem ist, selbst wenn die Datenbank läuft, darf ich als Benutzer erstmal normalerweise nicht zugreifen. Ich muss mich erstmal der Datenbank gegenüber bekannt machen. Dafür gibt es einen extra Benutzer Postgres, der allerdings kein Login hat. Der hat also auch kein Passwort. Ich kann mich als Postgres nicht anmelden. Bei Mint, Ubuntu und so weiter geht es über den sudo -u Postgres und dann muss ich einmal dieses Create Rule oder Create User, müsste auch gehen, dann gibt man seinen Login-Namen ein und sagt, in diesem Fall, also bei einer Datenbank, mit der man experimentiert, ist with Option Super User zu raten, weil man dann praktisch keine Begrenzung hat. Wenn das jetzt ein Produktivsystem ist, sollte man das natürlich nicht machen. Für Leute, die OpenSUSE oder ähnliches fahren, da gibt es einen Benutzer-Root, da muss man dann mit SU- in den Benutzer-Root rein und kann von da aus dann in den Postgres rein und einmal dieses Create-Role. Das ist einmal erforderlich, wenn man das gemacht hat, ist man bekannt und kann damit arbeiten. Das PostgreSQL selber ist nur eine Umgebung für die Datenbank. Die eigentliche Datenbank muss da noch erzeugt werden. Da gibt es Arbeitsbereiche, da darf man sich nicht verwirren lassen, dann heißt das plötzlich Public. Wenn man beispielsweise jetzt im QGIS das anzeigen will, dann kommt man auf die Datenbank, ja, kenne ich, und in Public, was ist das? Das ist nur ein Namensbereich, völlig harmlos. Alle Tabellen werden standardmäßig unter Public erzeugt. Man kann auch andere Namensbereiche manuell auswählen oder erzeugen. Hat den Vorteil, dass dann beispielsweise, wenn man verschiedene Verwaltungen hat oder so, die gleichen Namen benutzt werden können und man nimmt einfach einen anderen Namensbereich, wo die Tabellen dann gleich heißen können. Eine Datenbank erzeugen. Wir müssen einmal den Befehl createDB absetzen, ganz normal in der Shell. Dann in das PSQL rein und die Erweiterung, die, da komme ich gleich zu. Einmal den HStore und einmal den Postgres. Das ist, der HStore ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr empfehlenswert, wenn man alle Tags verwalten möchte oder zumindest die Möglichkeit haben möchte, auf die Tags zuzugreifen. Mit Backslash Q kommt man wieder raus, ist wieder in der Shell. HStore, was ist das? Man muss sich eine Datenbanktabelle so vorstellen, dass die ganzen OSM-Wertepaare in Spalten abgelegt werden. Das heißt, es gibt eine Spalte für den Key und die Werte stehen in den Zeilen als Values drin. Und das Problem ist natürlich, man kann in OSM beliebig viele Keys vergeben. Und wenn ich jetzt ein großes Gebiet runterlade, kann ich dann natürlich Pech haben, dass da einige Leute sitzen, die ganz exotische Tags benutzt haben oder sich auch nur einfach verschrieben haben. Und alles würde eine neue Spalte ergeben. Man hätte ein riesiges Datengewirr da stehen. Und deshalb werden die wichtigsten Keys, also sowas wie Highway, Amenity oder sowas, die bekommen extra Spalten und alles andere sammelt sich im HStore in einer Sammelspalte, die bei OSM to PGSQL Tags genannt wird. Der Name ist im Prinzip frei. Und man kann da dann auf diese Werte zugreifen. Man kann auch aus diesen Werten dann wieder Spalten machen, das geht auch. PostGIS ist eine Erweiterung um geometrische Funktionen. Da geht es darum, dass PostgreSQL ja normalerweise keine räumlichen Vorstellungen hat, also beispielsweise Schnittpunkte oder liegt ein Objekt in dem anderen, liegt es in der Nähe, liegt es weiter weg. Diese Dinge bekomme ich mit PostGIS, ich habe da beispielsweise experimentiert, man kann auf der Autobahn die Mittellinie erzeugen, man kann Radwege an Fahrbahnen anlegen, also das Problem ist immer, wenn man eine Signatur erzeugen will, vielleicht für eine gedruckte Karte, dann sind diese separat gemappten Radwege ein echtes Problem. Die kann man dann auf die Fahrbahnachse anrechnen. Die Datenbank mit Inhalt füllen. Wenn ich eine Datenbank erzeugt habe, habe ich erstmal nur die Datenbank und leere Tabellen. Oder gar keine Tabellen sogar. Das Programm OSM to PGSQL ist in der Lage, eine Datenbank komplett anzulegen. Man gibt das minus K den HStore an, dass er das auch erzeugt, der Datenbankname und dann die entsprechende Datei, die man vorher natürlich runtergeladen hat. Dann meldet man sich an der Datenbank an und dann ist jetzt die Frage, was kann man überhaupt machen? Backslash H, das wichtigste Kommando überhaupt, der zeigt einem eine Liste, welche Möglichkeiten ich habe, welche Kommandos es gibt. Mit Backslash Fragezeichen kann ich mir die SQL-Kommandos angucken, das ist auch eine Riesenliste. Und da empfiehlt sich das dann einfach im Internet zu googeln und da gibt es sehr gute Unterlagen zu. Dann mit Backslash D kann man die einzelne Tabelle ansehen, dann zeigt er einem ganz genau, wie die Tabelle aussieht, wenn man die auswerten möchte. Mit Q kommt man wieder aus der Listenansicht raus und mit Backslash Q ist man wieder in der Shell. Variablen, die genutzt werden, ist also einmal die große Integer, weil wir bei OSM halt so viele Punkte haben, haben wir da inzwischen 64-Bit Werte. Ja, Z-Order, okay, wird von einigen offensichtlich für die Kartenerstellung benutzt. Ray Area ist ein Flächentag, das gibt es nur in der Polygon-Tabelle. Und das Geometrie-Tag, wo also die eigentlichen Koordinaten drin sind, das heißt Way, egal ob es ein Punkt, ein Weg oder eine Fläche ist, in allen Tabellen. Und für alles andere wird Text benutzt. Das hat auch wieder einen Grund. Es gibt ja viele Werte, die eigentlich numerisch sind, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass wirklich alle Mapper immer alles wirklich dann auch als Zahl eingeben. Deshalb wird das als Text in der Datenbank abgelegt und man kann es dann selber entsprechend auswerten. Hier ist mal ein Kommando, beispielsweise die Straßennamen aller Hauptstraßen in Göttingen raussuchen. Das ist der Select-Befehl. Mit dem Select-Befehl kann ich Inhalte der Datenbank sichtbar machen. Ich sage also einfach, ich möchte den Namen haben. Dann in der From-Geschichte steht drin, welche beiden Tabellen ich dafür brauche. Und dann kommen die Bedingungen unter Where. Da schreibe ich also Highway gleich Primary, sind also die Hauptstraßen. Dann habe ich mit dem Namen Göttingen, das ist das Polygon, das erkennt man an dem FL, das ist eine Abkürzung dafür, die man selber vergeben kann. Boundary Administrativ und Admin Level 8, das ist also eine Stadt und sie soll Göttingen heißen. Dann weiß ich also, er sucht mir alles raus, was innerhalb von Göttingen liegt, das macht er within, dass er dann mit den Wegen das abgleicht und dann bekomme ich diese Liste. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, beispielsweise die Öffnungszeiten der Apotheken im Stadtteil Grone. Da mache ich das ähnlich. Ich gucke einfach within. Ich suche raus dieses Polygon für den Stadtteil, das in OSM drin ist. Und dann die Apotheken, die innerhalb dieses Stadtteils liegen. Ja, damit wäre ich schon durch. Ich habe sogar noch was über. Nee. Schneller als ich dachte.
Mikro? Danke. Ja, du Wolfgang, es gibt ein paar Fragen und zwar auch Einsteigerfragen, würde ich mal behaupten, aber die am meist gewotete Frage lautet, ist PostgreSQL die einzige Datenbanksoftware, die mit Geodaten, also mit Postgres, Geodaten verarbeiten kann?
Ich vermute mal nein, aber ich weiß es nicht genau. Also es kann durchaus sein, dass es noch mehr Datenbanken gibt, die das können.
Warum nimmst du dann PostGIS?
Weil es frei ist. Das ist der große Unterschied. Alles andere ist, also ich kenne sonst, gut, es gibt noch MariaDB, aber die sind zumindest mit PostGIS nicht in der Lage, das Gleiche zu leisten. Mhm. Und das PostGIS, PostgreSQL ist frei verfügbar. Man kann es jederzeit installieren, jederzeit damit rumprobieren. Andere Datenbanken sind ganz schön teuer.
Weil du gerade installieren sagst, da war eine Frage, muss die Datenbank auf einem Server in einem Netzwerk laufen?
Nein, die kann ich auf meinem PC, auf meinem Notebook laufen, das ist überhaupt kein Thema.
Ist es nicht so, dass ich eine Datenbank aber mit einer IP-Adresse anspreche?
Nein, muss ich nicht. Ich habe den Localhost und das reicht aus.
Das ist die IP-Adresse, der Localhost ist die IP-Adresse.
Ja, okay, aber ich gebe den Daten, nein, brauche ich nicht, ich, auch im PSQL ja nicht. Ich gebe ganz normal den Datenbanknamen an und komme dann auf die Datenbank.
Also die Frage
also
war
zumindest
so...
Zumindest bin ich davon abgeschottet. Also ich habe nichts mit irgendwelchen IP-Adressen zu tun, solange ich auf einem Rechner bin. Wenn ich natürlich jetzt ins Netz gehe, dann muss ich aber auch der Datenbank sagen, dass sie das über die IP-Adresse geben soll, weil ich glaube nicht, dass der PostgreSQL-Server von alleine auf andere Rechner geht.
Du hast gerade gesagt, es gibt einen PostgreSQL-Server.
Ja.
Und dieser Server ist aber auf deinem Localhost. Mhm. Damit ist es ja eine IP-Adresse. Aber du hast auch eine Folie gezeigt, dass mehrere Leute darauf arbeiten können. Wie können denn mehrere Leute auf deinem Localhost arbeiten?
Ja, das können sie nicht. Das ist richtig. Das stimmt.
Das heißt, wenn mehrere Leute darauf arbeiten würden...
Also möglich ist es auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage über Netzwerk. Das ist gar keine Frage.
Okay, also Sie müssen nicht in einem Netzwerk laufen, wie die Frage war, aber Sie sollten vielleicht in einem Netzwerk laufen, damit leere Leute drauf arbeiten.
Wenn ich mit mehreren Leuten arbeiten will, ja. Wenn ich mit dem Ding nur rumprobieren will und selber erstmal testen will,
alles klar, nicht. Dankeschön. Dann war eine Frage, auch Anfänger, das ist eine hochgebotete. In welchem Programm gibt man die Buchstabenbefehle ein? Du hast ja Befehle genannt, in welchem Programm gibt man das ein?
Das macht man im PSQL.
Und wie installiert man PSQL?
Das kommt normalerweise gleich mit der Postgres-Installation.
Hat das eine grafische Oberfläche?
Nein, das gibt es auch als Grafik, aber das ist nicht grafisch.
Das heißt, wir nehmen die Konsole und geben da die Befehle.
Das ist ganz normal in der Textkonsole, ja, genau.
Also man muss die Shell öffnen, das Terminal
genau,
öffnen.
Genau, das hatte ich aber auch gesagt, die Shell.
Okay, gut. Die Frage ist, was meinst du zu pgAdmin?
So bitte?
Zu pgAdmin.
Ja, ich benutze es nicht. Ich bin kein Fan von diesen Sachen, weil meistens fehlen Einzelheiten. Ich bin immer davon abhängig, was derjenige umgesetzt hat, während ich im PSQL wirklich alles machen kann. Also.
Okay, da waren zwei Fragen.
Vielleicht für Anfänger sinnvoll, weiß ich nicht. Also ich bin da eher der Meinung, man sollte dann wirklich auch gleich roh in die Oberfläche gehen.
Mhm. Eine relativ hochgevotete Frage. Was hat eigentlich OSM mit PostgreSQL zu tun?
Die Weiterverarbeitung der Daten, um das aufzuwarten. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich kann in QGIS natürlich direkt die OSM-Daten in eine Datei oder sowas schreiben. Und wenn ich jetzt nicht einfach Radwege kartieren möchte, sondern ich möchte eine Karte machen, wo familiengeeignete Radtouren drin sind, Wege, die vernünftig zum Nutzen sind, dann muss ich Wege raussuchen, die jetzt beispielsweise Kopfsteinpflaster haben, die sollen raus, dann Sackgassen machen keinen Sinn. Und da gibt es eine ganze Menge Kriterien. Wenn ich das in mein kleines QGIS-Auswahlfenster reinschreiben will, dann werde ich wahnsinnig. Und so kann ich eine Vorbereitung machen, indem ich einfach sage, okay, ich vergebe selbst einen Tag, ich füge einfach eine Spalte zu, guter Radweg oder empfehlenswerter Radweg oder sowas und sage dann, okay, alles, was Radweg heißt, rein, alles, was Schotter ist oder Sand oder sowas, raus. Und er kann über diesen Weg immer mehr spezifizieren und hinterher im QGIS sage ich einfach nur, nutz mehr gute Radwege. Die machst du bitte dick in grün oder
irgendwas. Okay, du benutzt also PostgreSQL und PostGIS, um OSM-Daten auszuwerten.
Ja,
okay.
Auswerten und weiterverarbeiten. Ja.
Passende Frage, wo kann man denn eine OSM-Datei herunterladen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal die Geofabrik und dann kann ich das,
Turbo Overpass.
Das ist ziemlich einfach. Aber die Geofabrik hat nach Bundesländern geordnet auch die Dateien liegen.
Verständnisfrage, was bedeutet der Begriff inkrementell?
Inkrementell heißt schrittweise, also update-mäßig. In einem Inkrement habe ich nicht den gesamten Datenbestand, sondern nur eine Änderung des Datenbestandes. Mhm. Ich muss also einen Grundbestand vorher haben und kann dann inkrementell nacharbeiten, um einen bestimmten Stand zu bekommen. Dabei spare ich Zeit und Datenplatz.
Gleichzeitige Bearbeitung, können mehrere Leute die gleiche Zelle der Tabelle bearbeiten oder ist das auf die Tabelle begrenzt?
Das kommt auf die Datenbank drauf an, bei PostgreSQL geht es mal nicht. Allerdings ist es immer so, in dem Moment, in dem ich die Änderung mache in einer Zelle, ist es logisch, dass die Datenbank das so lange abschotten muss, bis die Transaktion beendet ist. Mhm. Wenn ich also beispielsweise mit zwei Leuten irgendwas verkaufen will und der eine sagt, okay, da sind 40 Einheiten da, ich verkaufe 20 und der andere möchte gerne 30 verkaufen, der sieht auch erstmal diese 40 Einheiten, sagt, ja wunderbar, kann aber in dem Moment nicht zugreifen, weil sein Kollege das gerade macht. Und in dem Moment, wo er zugreifen will, sagt ihm die Datenbank, nee, tut mir leid, es ist zu spät, sind nur noch 20 da.
Noch eine Frage, kann man in der Datenbank Domänen, Wertelisten bereitstellen, die dann für alle Dateien, Feature-Klassen in der Datenbank zur Verfügung stehen?
Da bin ich auch überfragt.
Okay, du bist auch überfragt. Es gab auch noch hier eine Bemerkung zu den grafischen Oberflächen, also dBeaver und pgAdmin werden hier von einigen doch, gerade für Einsteiger, bevorzugt als grafische Oberflächen, um das ein bisschen für Einsteiger vielleicht noch mal einfacher zu handhaben.
Ja, wie gesagt, das ist eine Mentalitätsfrage wahrscheinlich.
Okay. Gibt es hier noch Fragen im Saal, die vielleicht noch nicht gestellt werden konnten, weil jemand den QR-Code nicht hatte? dem scheint nicht so zu sein. Dann vielen Dank, Wolfgang, für deinen Vortrag und bis zum nächsten Mal. Okay.